Und dann hatten wir quasi innerhalb von 6 Wochen ein Treffen, minimale Werbung, minimaler Vorlauf und hatten schwuppdiwupp ein Treffen von 80 Frauen. Wirklich herausfordernd und wirklich mein Herz schmerzlich hinterlassend waren besorgte Briefe von Ehemännern. Wir schaffen hier Raum für Frauen, die einander ihren Erfolg gönnen. Und deswegen glaube ich, dass Frauen, die miteinander unterwegs sind, eine ungeheure Kraft haben, Dinge zu bewegen und zwar auf, sage ich mal, auf lebenslange Perspektive. Also es ist doch offensichtlich, dass Gott alles vereint, Männlichkeit und Weiblichkeit, dass er Vater und Mutter ist, dass er Freundin und Freund ist.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute in einer ganz besonderen Folge zusammen mit meiner Frau Kim, auch aus Hamburg.
Hallo
Kim.
Nein.
So schön mit dir. Ich freue mich über die gemeinsame Zeit.
Ich auch, bin schon ganz gespannt.
Kim ist verheiratet, nämlich mit mir, zweifache Mutter, Musikerin, Lehrerin. Und leitet seit 13 Jahren die Blumenwiesen-Events in Dach.
Yes.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Heute wollen wir über die Blumenwiese reden. Die Überschrift unseres Flows ist 13 Jahre Blumenwiese, 13 Jahre Ermutigung und Wachstum für Frauen auf der gemeinsamen Reise. Die Blumenwiese ist ein Raum, in dem Frauen auftanken, sich verbinden und Vertrauen in das finden, was Gott in ihnen angelegt hat. Wir sprechen heute darüber, wie dieser Traum begonnen hat, was in all den Jahren gewachsen ist und was wir uns für Frauen im Gemeindekontext in Zukunft noch wünschen.
Ja, super cool.
Kim, du bist Lehrerin, du bist Mutter, du bist Musikerin, du bist auch Mensch. Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus? Nimm uns mal mit rein.
Das kommt ganz darauf an, ob du einen Samstag oder einen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag meinst. Wahrscheinlich meinst du so einen ganz normalen Wochentag. Der sieht so aus, ich stehe sehr früh auf und fahre dann in einen Ort in Schleswig-Holstein und arbeite dann dort an einem Förderzentrum für Kinder mit geistiger Behinderung. Ja, und dann komme ich wieder und dann habe ich hier Familie und Gemeinde und Kinder und einen Mann und Haustreffen. Ich weiß nicht, was man alles so hat, ne? Sport versuche ich noch zu machen. Musik versuche ich noch zu machen, aber die Wochen sind ganz schön voll. Und dazwischen versuche ich eigentlich immer so Zeiten zu finden, wo ich mich selber treffe. Und das ist im Alltag ganz schön herausfordernd, finde ich.
Ich weiß, du hast bestimmte Slots auch gefunden, wo du dich selber triffst.
Ja.
Nämlich die Autofahrten zu deiner Arbeit sind ganz besonders. Erzähl davon mal ein bisschen.
Ich dachte, du meinst was anderes. Aber ja, ich dachte, du meinst meine Städtetrips. Die Autofahrten, genau. Ich fahre 42 Minuten und diese Zeit genieße ich total. Ich werde immer von Kolleginnen angesprochen, ob das nicht so lang und oje, oje. Und ich finde es immer super cool. Ich höre tolle Podcasts oder ich höre Worship oder ich bete einfach oder ich mache irgendwelche Lektios, die dann angeleitet von meinem Handy werden. Und das tut mir total gut. Es ist eine gute Zeit, sich auch sozusagen zu trennen von diesem Arbeitstag und wieder im Jetzt anzukommen, weil ich da doch sehr belagert bin und wirklich auch so einen Abstand schaffen muss, um wieder in meinem Leben hier bei uns in der Wohnung anzukommen, in Hamburg, St. Pauli. Das ist dann schon eine sehr andere Welt.
Für mich bist du in Natürlichkeit deiner Jesus-Beziehung, glaube ich, das größte Vorbild. Ich kenne eigentlich niemanden, der so authentisch und natürlich mit Gott lebt.
Oh.
Und du hast eben gesagt, du brauchst Zeiten, um dich selber zu treffen. Und ich weiß, wenn du das sagst, dann meinst du damit gleichzeitig, dass du Jesus triffst.
Ja.
Erklär das.
Ja. Ach, das ist für mich einfach dasselbe. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich treffen sollte, ohne Jesus zu treffen, oder wie ich Jesus treffen sollte, ohne mich zu treffen. Also ich finde, es ist eine relativ einfache Rechnung. Er wohnt ja in mir und sehnt sich nach mir und ich sehne mich nach ihm. Und mein Herz richtet sich, glaube ich, nonstop nach ihm aus. Das heißt, wann auch immer ich irgendwie versuche, zur Ruhe zu kommen oder mal bei mir zu sein, ist es ein automatisches, achtsamer Werden auf mich, aber auch auf Gott und Gottes Gegenwart und eigentlich auch auf mein Umfeld. Also es hat eigentlich immer mehrere Aspekt. Es hat den Me-Time-Aspekt, aber es hat den God-Time-Aspekt und es hat auch einfach den Community-Aspekt, dass ich dann auch ein bisschen mehr merke, was in meinem Umfeld passiert und achtsamer bin, mehr schaue, mehr sehe auch.
Also im Grunde, wenn du merkst, oh, ich müsste mal wieder mit Gott connecten, dann kann es einfach sein, dass du Zeit mit dir selbst brauchst?
Ja, ich finde halt in so einem Gebet, so einer Gebetszeit, ne, wie man auch immer das nennen will, ist es ja immer ein, ich fahre mich runter oder ich komme zur Ruhe. Und wenn ich zur Ruhe komme, dann höre ich auch meine eigenen Gedanken. Und dann höre ich auch Gott, der auch durchaus in meine Gedanken spricht. Oder ich höre dann auch mal die leise Stimme in mir, die ich sonst im Alltag vielleicht nicht so gut höre, weil mein Alltag zu laut ist.
Erzähl mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist. Kommst du aus einer Familie, die immer schon sich nach Jesus ausgestreckt hat?
Ich bin aufgewachsen. Meine ersten 8 Jahre habe ich im schönen Heidelberg verbracht, an der Altstadt am Neckar, zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder. Meine Mutter, Schottin, irgendwie in Deutschland gelandet, hat eigentlich immer Gott geliebt und immer Gott gesucht auf ihre Art. Das heißt, es war immer klar, wir strecken uns nach Gott aus und dieser Gott meint es gut mit uns und ist für uns. Ja, also sie hatte natürlich jetzt, sage ich mal, sie war alleinerziehend mit 2 Kindern. Das war auch ein bisschen schwierig, aber sie hat im Grunde, das war so wie das Überthema über unserem Leben. There is a God und der ist irgendwie für mich. Und der ist auf jeden Fall mein Freund. Ich habe mich dann persönlich sozusagen so aktiv dann mit 8 bekehrt. Und zwar auf einer Reinhard-Bonke-Veranstaltung, also der Rasenmäher Gottes, ne? Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, also ich hatte das Gefühl, Jesus klopft an mein Herz und sagt, kann ich bei dir wohnen? Und ich dachte, natürlich, warum denn nicht? Ist es doch großartig. Und seitdem sind wir eigentlich Klicko oder auf Du und Du. Wobei ich auch immer sagen würde, das war immer ein ganz klares Narrativ, in dem wir gelebt haben, dass es eben einen großen Gott gibt und der meint es gut mit uns und er hat eine gute Idee für unser Leben und der will, dass es uns gut geht.
Gab es Phasen, wo dein Glaube schwierig war?
Da muss ich mal überlegen. Also nein. Also natürlich immer mal so schwierig, aber nicht jetzt im Sinne von, dass ich das ganze Konzept angezweifelt hätte. Also nein, das habe ich eigentlich nie getan. Ich habe nie in Frage gestellt, ob es Gott gibt und ob der für mich ist. Gott und ich hatten schon Probleme, als mein Bruder gestorben ist. Der ist sehr plötzlich gestorben im Jahr 2008, sehr unerwartet. Und in meiner Vorstellung, ich war sehr geschockt, dass Gott es zugelassen hat. Und es passte nicht in mein Bild von dem Gott, der es doch eigentlich gut mit mir meint und der doch alles kann und der alles verhindern kann. Alle schlimmen Dinge, alle Unfälle, alle Süchte, Dinge, die schlimm sind. Mir war durchaus klar, dass jeden Tag für Leute eine Realität ist. Aber ich hatte wahnsinnig lange für meinen Bruder gebetet. Der hat sehr unter Depressionen gelitten und hatte durchaus viele Probleme. Und ich habe wirklich von Kindesbeinen an für ihn gebetet und habe mein Gebet war, dass sein Leben gut wird. So. Das ist natürlich auch ein sehr kindliches Gebet, aber meine Hoffnung war, dass sein Leben gut wird. Und ich habe mich dafür sehr, sehr, sehr eingesetzt und habe wirklich täglich gebetet. Und es ist in dem Sinne nicht gut geworden. Und das war schon problematisch für mich. Aber nicht problematisch in dem Sinne, dass Gott und ich uns trennen, weil mir klar war, ich kann auch nicht ohne Gott. Dann würde ich komplett abstürzen, wohin auch immer. Aber ich wusste dann ungefähr wirklich viele Jahre nicht mehr, was ich ihm sagen soll. Also ich war dann wirklich viele Jahre sehr sprachlos.
Was hat dann diese Sprachlosigkeit aufgelöst?
Ein bisschen aufgelöst hat es Worship, weil Worship irgendwie immer ging. Und Worship-Songs sind ja nun praktischerweise schon vorgefertigte Worte und die helfen Menschen an, wenn sie gerade keine Worte haben. Also es sind ja sozusagen wie Sprungschanzen an einen Ort, der in Gottes Gegenwart führt. Und mir hat das sehr geholfen. Also vorher habe ich sehr viel immer frei geworshipped und jetzt auch wieder. Aber in dieser Zeit, wo dieses Unglück geschehen ist, so hat mir das geholfen, Songs zu finden, die das ausdrücken. Und ich habe mal eine Predigt gehört von irgendwem und dieser Mensch hat gesagt, lies in den Psalmen, bis du dich in ihnen findest, weil man im Grunde jede Lebenslage und jede Gefühlslage irgendwo in den Psalmen findet. Und dann hast du jemanden, der hat das schon erlebt und der formuliert das schon. Und dann habe ich relativ viele Psalmen gelesen und habe dann auch dann ab und zu ein Wort gefunden oder einen Satz, der mich dann durchgetragen hat. Und viel mehr habe ich dann auch gar nicht gesagt. Aber ich war eigentlich auch immer ziemlich sicher, dass Gott das ertragen kann. Also ich habe mich nicht gesorgt darum, dass Gott jetzt eingeschnappt ist oder ärgerlich ist oder sich abkehrt, sondern ich dachte, das hältst du schon aus, Gott. Ich halte es ja auch aus.
Also du hast ja vorhin gesagt, dich selbst treffen bedeutet Gott treffen. Und meine Vermutung ist, dass in diesen Jahren, wo dieser Schock nachgehallt hat, du auch Probleme hattest, dich selber zu treffen und vielleicht als selber die Verbindung zu dir wieder durchlässiger wurde, war es mit Gott sozusagen auch wieder näher?
Ja, es war auch vorher irgendwie nah, es war halt sehr sprachlos. Mhm. Also wie gesagt, ich habe Gott nie als fern in meinem ganzen Leben jemals empfunden. Also im Grunde hat sich meine Art, mit Gott zu kommunizieren, verändert. Ich hatte halt immer so mein Ding, ich habe mit ihm im Alltag geredet und alles und ganz viel geteilt. Und das hat sich verändert in dem Sinne, dass mir nicht mehr so richtig viel eingefallen ist, was ich sozusagen im Alltag sagen könnte. Und natürlich hat es auch meine Sicht, es hat durchaus auch meine Sicht auf Fürbitte verändert. Weil ich habe auch viel, viel, viel Fürbitte getan, auch für Menschen. Und ich glaube auch immer noch, dass es eine super Sache ist. Aber ich habe echt gemerkt, dass mir das jetzt doch auch schwerfällt. Mhm. Ja.
Okay. Wir sind ja beide Teil der Vineyard-Bewegung in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Was gefällt dir an Vineyard?
Oh, einiges. Also mir gefällt die Erwartung, dass Gott jederzeit irgendwie eingreift, wo auch immer. Also das zeigt sich irgendwie in gemeinsamen Treffen, in den Worship-Zeiten, zeigt sich aber auch in der Einstellung zum Alltag, dass man im Grunde darauf eingestellt ist, ich treffe meinen Nachbarn und gegebenenfalls bete ich einfach für den und gegebenenfalls passiert was. Die Worship-Songs, die Art, Gott zu treffen, gefällt mir gut. Die Leute gefallen mir gut. Und insgesamt finde ich, es ist doch eine sehr offene Bewegung. Ich finde, die Gemeinden sind super unterschiedlich. Und dennoch funktioniert das Ganze zusammen. Das finde ich wahnsinnig attraktiv. Also allein in Hamburg sind es ja drei völlig verschiedene Gemeinden, die total ein unterschiedliches Profil haben. Und doch haben sie ein verbindendes Element. So die Erwartung, dass Gottes Gegenwart hereinbricht und dass was passiert. Und dass man, wenn jemand vor mir steht und sagt, ich habe Kopfweh, dass man nicht sagt, oh ja, schade. Oder hier hast du eine Tablette oder so. Also kann man auch machen. Aber das im Grunde ist oft der Impuls, ey, kann ich für dich beten? Und das finde ich irgendwie toll, diese direkte Erwartung.
In diesem Flow heute sprechen wir schwerpunktmäßig über die Blumenwiese. 13 Jahre Blumenwiese. Ermutigung, Wachstum für Frauen auf der gemeinsamen Reise. Ich würde gerne mal einen Einstieg machen vom Traum der Blumenwiese zur ersten Blumenwiese. Erinnerst du dich an den Impuls, die Blumenwiese zu starten? Wie war das und was war die Sehnsucht damals dahinter?
Ich erinnere mich noch sehr genau daran, denn wir beiden saßen im Auto auf der Rückfahrt von Speyer im Stau, auf der Rückfahrt von Speyer nach Hamburg und sprachen darüber, über Frauen in Leitung. Und ich klagte dir, glaube ich, mein Leid, dass ich irgendwie keine Frauen auf Augenhöhe finde. Also auf Augenhöhe im Sinne von in meinem Alter, mit einem Leben, wo ich denke, ach cool, kann ich voll einsteigen, kann ich nachvollziehen. Das war so meine Sehnsucht. Also ich hatte ja immer Frauen in meinem Leben, die waren halt älter und reifer. Und die habe ich dann oft für so spezielle Themen angefragt, so mentor mich bitte in dem Thema oder irgendwie so. Und habe da auch ganz viel von bekommen. Aber ich dachte so, wo sind denn die, die so alt sind wie ich oder die vielleicht nur 5 Jahre älter sind und nicht eben gleich 35 Jahre älter, so wo ich mit dem Leben auch klicken kann. Und wir sprachen darüber auf dieser Autofahrt, hatten eine lange Zeit, weil der Stau sehr lang war. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee, wir könnten Blumenwiese, ist doch ein guter Name, man könnte doch irgendwie ein Treffen machen und mal gucken, ob das überhaupt irgendwen anspricht. Und dann dachten wir noch, ja, vielleicht soll ich noch 1-2 Frauen dazunehmen. Und dann fiel mir meine Freundin Coco Kaiser ein, eine ganz tolle Frau, die schon sonst wie Gemeinde gegründet hat, super spannend ist. Und Deborah Bühlmann. Und ich schrieb die dann einfach so ganz locker an, noch aus dem Auto. Habt ihr Lust, so ein Treffen zu machen mit Frauen irgendwie? Ich hatte mich noch mit Marleen Watling connected in Heidelberg. Der meinte, hier, könnt ihr Räume nehmen und macht das doch in Heidelberg. Und dann hatten wir quasi innerhalb von 6 Wochen ein Treffen. Ohne Werbung, also wirklich minimale Werbung, minimaler Vorlauf und hatten schwuppdiwupp ein Treffen von 80 Frauen. Und ich war komplett überrascht, weil ich wirklich dachte, es könnte auch sein, dass hier einfach 12 Frauen kommen. Und dann hat man mal die Lage gecheckt und festgestellt, okay, der Bedarf ist wohl nicht so hoch. Aber es waren 80 Frauen und es war halt so richtig bam. Es war gleich von Minute 1 bis Minute Ende ein mega cooles Treffen. Auf eine Art, wie ich es noch nie erlebt hatte. Es war wirklich, dass ich dachte, oh wow, das fühlt sich richtig an. Wir machen hier irgendwas richtig.
Also die Sehnsucht und die Idee, die wir hatten oder die du hattest auf dieser Autofahrt, hatten anscheinend auch andere Frauen.
Ja, ja. Ja, genau. Also Einfach was zusammen, so ein bisschen Sisterhood, also ja, wie soll man so Schulter an Schulter sozusagen, zu schauen, wie leben denn Frauen, die so alt sind wie ich, die in der gleichen Situation sind wie ich oder halt wenige Jahre älter, wenige Jahre jünger, die die gleiche Sprache auch sprechen wie ich, wie ticken die einfach eigentlich und was bewegt die, was sind die Themen, ne? Also, weil es ist ja logisch, dass eben eine 70-jährige Frau andere Themen beschäftigen als eine 25-jährige. Mhm. Und man kann da ganz viel voneinander lernen. Aber ich dachte so, wo sind denn die, die irgendwie so ticken wie ich? Und da hatte ich sie gefunden.
Die Stichworte waren damals, es braucht Ermutigung. Mhm. Es braucht aber auch Wachstum in den Dingen, die Jesus in euch Frauen angelegt hat. Mhm. Und es braucht so das Gefühl der gemeinsamen Reise.
Ja, genau, ganz viel ist gemeinsam. Und wirklich, es hieß ja auch, das Motto war wirklich einander ermutigen, einander vernetzen. Mhm. Also eben nicht, hey, ich komme und ich spreche euch Ermutigung zu, sondern nee, wir haben ein Treffen und wir ermutigen einander in dem Leben, in dem wir stehen und wir vernetzen uns miteinander sozusagen, ganz eigenständig.
Wir sind jetzt 13 Jahre später. Mhm. Sag mal ein paar Städte, in denen die Blumenwiese war. Was fällt dir jetzt so spontan ein?
Paris, New York, Sydney, Tokio. Hawaii, das ist keine Stadt, ne? Nein, also, die erste war in Heidelberg, dann hatten wir Hamburg, Berlin, Köln, Basel, Liestal, Röhrsdorf, oh, let me think. Ne, wir hatten im Grunde versucht, dann immer in alle Richtungen zu kommen, mhm. weil ja witzigerweise bei diesem ersten Treffen waren Frauen aus der Schweiz, Frauen aus Ostdeutschland, Frauen aus Umgebung Hamburg und Frauen aus dem komplett irgendwie in Köln die Ecke. Das heißt, sie kamen aus allen Landen und wir dachten, okay, wir müssten anscheinend so rumtraveln. Und in unserem Traum war das dann wirklich so, dass wir eine Tour machen und dann wirklich alle Städte abklappern. Und ja, naja, haben wir nicht ganz so gemacht, aber wir sind schon ganz gut rumgekommen. Und es sind wirklich Frauen, die eben auch jetzt, 13 Jahre später, immer noch zu jeder Blumenwiese kommen. Egal, ob wir sie, wo wir sie machen, die einfach hinfahren, die das ganz klar einplanen und sagen, das ist ihre Insel, ihre Mutinsel, so.
Die Gruppengröße der Blumenwiese ist immer zwischen 80, 90 bis 120 Teilnehmerinnen jedes Jahr?
Ja, also Hamburg war sicherlich die größte mit 120. Ich würde sagen, der Schnitt sind so 80, 90. Mhm. Eine sehr angenehme Größe, finde ich, weil man kann tatsächlich miteinander sprechen zwischendrin. Mhm.
Wenn du heute zurückblickst, 13 Jahre Blumenwiese, was von diesem ursprünglichen Traum hat sich erfüllt und was ist anders gelaufen, als du es erwartet hattest?
Also erfüllt hat sich, dass tatsächlich so eine Art Community entstanden ist und dass viele Beziehungen entstanden sind. Also sind wirklich Freundschaften entstanden, die überregional laufen. Und was ich mir auch ganz stark gewünscht hatte, ist, dass Frauen das mitnehmen und nicht nur dieses eine Event haben und sagen, ah, da wird's toll, sondern dass sie sozusagen die Beziehungen mitnehmen in ihren Alltag. Und da gibt es viele Frauen, die über Zoom zwischen der Schweiz und Köln und jede Woche miteinander sprechen und Leben teilen, also das Leben weiter teilen oder sich in ihren Ideen und Projekten und Dingen, die sie so tun, weiter ermutigen, ganz abgesehen von der Veranstaltung. Anders gekommen, ja, also ich hatte gedacht, dass wir noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Ja, es gab die Idee, Blumenbeete zu machen, also da war die Idee, dass das so kleine Treffen sind sozusagen in Städten, dass man halt meinetwegen einmal im Jahr die große Blumenwiese hätte und dann sich vielleicht ganz abgesehen davon irgendwie 3-4 Mal im Jahr Frauen in irgendwelchen Städten treffen und halt sozusagen in ihrem Einzugsgebiet die Frauen einsammeln sozusagen und dann halt sagen, wir machen quartalsweise irgendwas oder so. Das ist nicht so passiert, was vielleicht auch daran liegt, dass viele Frauen, die wir ansprechen, doch auch in dem Alter sind mit kleinen Kindern und dann doch eben sich diese Blumenwiese freischaufeln, aber im Alltag das doch ganz schön untergeht und sie im Grunde froh sind, wenn sie die Beziehung irgendwie am Leben halten können und am Laufen halten können, und aber wenig Kapazität haben. Das ist einfach dieses Zeitalter. Mhm.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Du bist die Hauptvisionärin hinter der Blumenwiese und du hast über 10 Jahre das geleitet, geführt, wobei witzigerweise dein Führungsstil, und darüber sprechen wir gleich nochmal, unglaublich teamgebunden ist. Was war das Herausforderndste für dich in über 10 Jahren Leitung der Blumenwiese? Und wie hat sich vielleicht auch dein eigenes Bild von Führung entwickelt in der Zeit?
Also unser Team war jahrelang sehr konstant eigentlich mit der Chrissy Gerber, die ist auch immer noch voll am Start, Debo Bühlmann, und das war eigentlich immer ein super Team, aber ich würde sagen, wir waren zu einseitig begabt. Also ich bin nicht besonders organisatorisch begabt, das heißt, ich habe viele Ideen und denke dann halt, ja, dann kommt doch alle mit. Aber ich bin wahrscheinlich in meinem Führungsstil nicht so klar und man muss im Grunde, glaube ich, relativ selbstbewusst sein, um zu sagen, alles klar, ich komme mit und mache, was ich will, sozusagen, weil ich nicht Leuten sage, was sie machen sollen. Erstens, weil ich den Überblick da gar nicht drüber habe und zweitens, weil ich das keinen Grund dafür sehe. Genau, und ich glaube, das ist was Gutes, aber es ist auch was nicht so Gutes, weil ich glaube, dass oft eine klare Leitung dann doch auch hilfreich ist, wenn jeder weiß, was sein oder ihr Job ist. Das ist sicherlich eine große Schwäche von mir. Also ich glaube, es wurde sich gewünscht, hierarchischere Leitung, und die habe ich nicht im Angebot. So, da muss ich richtig intentional mich verhalten, um wirklich so klar und strukturiert zu sein. Also ich verstehe mich eigentlich auch wirklich eher als Pionierin und die Ideengeberin sozusagen und denke, dann kommen viele Leute mit und machen es zu ihrem, womit ich auch kein Problem habe sozusagen. Also ich sehe so ein Team auch tatsächlich meist mehr Schulter an Schulter und nicht unbedingt mit Spitze und sonst wie. Ja, ich glaube, das war sicherlich herausfordernd, auch fürs Team. Da muss ich wachsen, ja.
Das war aber auch ja eine große Stärke der Blumenwiese, weil ja alle Teilnehmerinnen auch aufgefordert waren, selber Workshops anzubieten, selber zu erzählen. Teilweise habt ihr euch kostümiert, habt als ein Superhelden-Motto mal ausgerufen, ja, und stimmt, solche Sachen.
Ja.
Und jede Teilnehmerin war eben gefragt. Also du bist eigentlich von deinem Wesen so eine klassische Bühnenbereiterin. Du baust eine Bühne, du schiebst die Leute rauf. Aber was dann da oben geschieht, da gibst du Freiheit. Und das ist für manche Menschen total toll und die blühen auf und andere sind dann verunsichert.
Ja, Also ich hoffe, ich bin eine Bühnenbereiterin, aber ich merke, so eine Bühne braucht halt auch einen Rahmen. Und da muss ich lernen, klareren Rahmen zu geben, glaube ich. Ja, es ist halt einfach sozusagen mein Wesen. Das ist interessant in Leitung, ne? Man muss halt wachsen, sein Leben lang. Und man scheitert dann doch oft an den Sachen, wo man seinen Charakter nicht weiterentwickelt. Und das ist definitiv mein Ding, ne? Dass ich immer alle mitnehmen will oder alle mitnehme, aber oft auch ganz klar dann sagen muss, nö, so nicht. Und ich glaube, die Blumenwiese hat viel profitiert sozusagen von meinem freigeistigen Ansatz und auch von meinem Vertrauen in die Frauen. Und es ist eigentlich auch nicht schief gegangen. Also ich glaube, jetzt, wenn was ganz Verrücktes passieren würde, würde ich auf jeden Fall Stopp sagen. Ja, wirklich herausfordernd und wirklich mein Herz schmerzlich hinterlassend waren besorgte Briefe von Ehemännern. Das hat mich wirklich herausgefordert. Oder Frauen, die gesagt haben, sie müssten mit ihrem Mann besprechen, was wir so machen, weil der hat kein gutes Gefühl dabei. Das sind Dinge, die haben mich echt herausgefordert, weil ich das wenig verstehen konnte, was sollten wir machen, was da dem Mann nicht gefallen könnte und was ist das auch für eine Idee von, ja, Partnerschaft vielleicht, dass man das erstmal abfragen muss. Ja, das hat mich herausgefordert, weil ich dann dachte, ach krass, wir machen sowas Gutes und es wird misstraut und wir machen was Gutes, wir stärken einander, wir hetzen einander nicht auf gegen irgendwen oder gegen irgendein Geschlecht oder so, sondern im Gegenteil, wir stärken einander.
Stärkung und Ermutigung, ganz wichtige Schlagworte bei der Blumenwiese, und gerade Ermutigung ist so in unserer Zeit so ein ganz großes Wort. Was heißt das bei der Blumenwiese ganz konkret? Was passiert an Ermutigung zwischen den Frauen?
Also ganz konkret ist das Programm, glaube ich, einfach super ermutigend. Aber ich glaube, dass die Haltung ermutigend ist. Und vielleicht muss man zu dem Wort Ermutigung noch das Wort Ehrlichkeit dazu stecken. Ich glaube, dass wir mit der allerersten Blumenwiese eigentlich den Tanzboden der Miteinanderkultur der Blumenwiese geschaffen haben, indem wir Deborah, Chrissy und ich und Coco von Anfang an sehr, sehr klar Einblick, wirklich ab der ersten Blumenwiese Einblick in unser Leben gegeben haben und auch Einblick in unser Leid. Also ich erinnere mich, dass Deborah von ihrem Missbrauch erzählt hat. Ich habe von dem Tod meines Bruders erzählt. Coco hat von dem Scheitern ihrer Gemeindegründung erzählt. Chrissy hat von ihrer Scheidung erzählt. Also wir haben konkret direkt angefangen mit dem, hey, hier sind wir, sind nicht die Superstar-Leiterinnen, sondern wir haben ein Leben, in dem richtig Mist passiert. So, wir sind nicht anders. Und dieser Boden von Ehrlichkeit und auch von Verletzlichkeit, Vulnerability, hat halt geschaffen, dass es kein, die ist cooler als ich oder die ist hübscher oder schlauer oder besser oder die hat mehr erreicht. Das gab es nicht. Sondern von Anfang an war klar, wir sind alle gleich. Wir sind alle Frauen, wir sind Schwestern im Geiste und es gibt keine, die irgendwie ihr Leben so komplett im Griff hat und uns Meilen voraus ist und quasi schon im Himmel tanzt, sondern wir sind alle broken ladies, aber wir wollen mit Jesus zusammen sein und wir wollen miteinander zusammen sein. Und ich glaube, allein das hat schon Ermutigung geschafft. Ermutigung zu sagen, ach, ich kann mein Scheitern teilen, ich werde nicht verurteilt, ich werde nicht blöd angeguckt, ich kann meine Schwäche zeigen, ich kann auch vielleicht eine Idee zeigen, vielleicht will ich ja einen Blumenladen-Café in New York aufmachen, ich habe mich noch nie getraut, das zu sagen, ich kann das hier sagen und keiner wird mit dem Finger auf mich zeigen, sondern vielleicht werde vielleicht ermutigt in meiner Idee. Genau, und das war das eine Tanzbein sozusagen. Das andere Tanzbein war, dass wir halt auch immer von Anfang an gesagt haben, hey, wenn du etwas Gutes zu sagen hast über die andere, sag es. Mhm. Und das kann wirklich ganz platt sein von, das T-Shirt steht dir einfach gut, hin zu, hey, ich sehe irgendwie Gottes Gegenwart auf dir. Und das kann sonst wie prophetenmäßig sein. Es kann also alles sein. Alles, if you feel anything oder wenn du irgendwas Gutes denkst oder Gutes siehst, dann sprich es aus. Wir sprechen viel zu wenig gute Dinge übereinander aus. Ja, und ich glaube, das hat dann wirklich so wie so ein Tanzboden kreiert von Verletzlichkeit, Offenheit und Ermutigung so. Und gleichzeitig unsere Sprecherin, die auch immer, wir haben ja verschiedene Sprecherinnen auch gehabt und auch die waren oft mitten im Leid. Mhm. Ja, Deborah war mitten in ihrer Trennung. Und trotzdem und hat sie uns Einblick in ihr Leben gegeben und trotzdem hat sie Sachen gesagt, die uns so abgeholt haben und wo wir dachten, oh wow, es ist so spannend zu sehen, sie in dieser krassen Situation, wie sie an Gott festhält. Wie macht sie das? Ich will das auch so machen. Und insofern, ne? Also man muss nicht erst heil sein, bevor man irgendwie mitspielen kann.
Ja. Also gläsern, ehrlich voreinander sein, wirklich. Mhm. Und gleichzeitig unbedingt Gutes übereinander aussprechen.
Ja, und noch ein Punkt, Entschuldige, habe ich vergessen. Halligalli, wir haben so einen Spaß. Du hast ja eben schon von der Kostümierung gesprochen. Wir hatten in Schloss Röhrsdorf eine Blumenwiese. Und irgendwer hatte mal das Stichwort, wollen wir nicht mal eine Party machen, an irgendeine Pinnwand geschrieben. Und wir dachten, Party, ja, super. Wie wär's denn mit Superheldenparty? Und wir hatten einfach eine Party, wirklich einen Disco-Abend zusammen. Und es haben sich tatsächlich die Hälfte der Frauen einfach Superheldenkostüme angezogen. Es war so cool, weil ich dachte, das nimmt auch so eine gewisse Schwere. Weil ich finde, oft haben so geistliche Veranstaltungen sind ganz tief und ganz toll und ganz lebensverändernd. Aber mir fehlt oft so ein bisschen der Spaß, dass ich denke, können wir nicht einfach was Albernes machen? Und dennoch kann eine irgendwie in der Ecke sitzen und weinen, weil sie irgendwie gerade weinen muss. Und trotzdem kann man auch kichern und lachen und sich einen Witz erzählen und tanzen. Und es geht alles gleichzeitig. Es ist alles zeitgleich möglich.
Hast du Feedbacks bekommen, auch über die Jahre von Frauen, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, hier ist die Blumenwiese, ist ein Monat her oder zwei Monate und das hat sich bei mir getan. Was sind da so für Kommentare gekommen?
Also wir haben eine Zeit lang immer so eine Feedback-Runde gemacht. Die Feedbacks waren halt jedes Jahr ziemlich, ziemlich gut. Und die Feedbacks waren sowas wie, danke fürs Connecten, fürs Verbinden mit anderen Frauen, die eventuell in der gleichen Lebenslage sind oder die auch so ticken wie ich. Ja? Also die vielleicht auch kreativ sind, innovativ sind, auch Ideen haben und Sachen machen wollen. Danke für die Ermutigung. Einige Frauen haben irgendwie ihre Projekte dann umgesetzt. Eine Frau, die irgendwie so lose die Idee eines Blumenladens hatte, die halt nach der Blumenwiese einen Blumenladen aufgemacht hat, wo man denkt, ja, cool. einfach gemacht. Also, weil sie einfach so viel Backup hatte von ihren Sisters, dass sie halt dachte, ach, ich kann das machen. Und das ist sowieso, finde ich, die Stärke von Frauen miteinander, die Ermutigung, die andere dahin zu bringen, dass sie denkt, ich kann das schaffen, ich kann die Dinge tun. Also, ich muss mal kurz eine Kurve machen, wenn das okay ist. Und zwar, bevor die erste Blumenwiese startete, hatten wir ja noch so einen Mann, der hat uns geholfen beim Orga-Team. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich weiß nur, dass er gesagt hatte, das findet er alles ganz toll, alles super, aber wir müssen echt aufpassen mit der Stutenbissigkeit.
Wow.
Und ich dachte so, ich weiß nicht, wir saßen in diesem Vorgebetsraum da mit ihm. Super netter Typ, also wirklich gar nicht böse gemeint, glaube ich. Aber ich dachte so, erstens kenne ich das Wort Stutenbissigkeit gar nicht. Zweitens denkst du, wir sind Stuten. Drittens, wie kommst du darauf? Warum sollte das passieren? Warum sollten wir einander hintenrum, also was ist das für eine Vorstellung von Frau, die so bitchy ist und hintenrum und die andere irgendwie, der irgendwas nicht gönnt oder so? Weil ich dachte so, nein, wir schaffen hier Raum für Frauen, die einander ihren Erfolg gönnen, die einander sagen, ey, du bist wunderschön und nicht sagen, die ist aber schöner als ich, die ist aber schlanker als ich oder irgendwas, du gar nicht. Dafür ist kein Raum auf der Blumenwiese. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwer das tun will. Und deswegen glaube ich, dass Frauen, die miteinander unterwegs sind, eine ungeheure Kraft haben. Freundinnen, also Girlfriends haben eine Kraft, Dinge zu bewegen und zwar auf, sage ich mal, auf lebenslange Perspektive. Vielleicht nicht unbedingt in den nächsten 12 Monaten setzen wir 12 Projekte um, aber vielleicht, hey, wir sind ein Leben lang Freundinnen und halten einander den Rücken frei. Und wenn du Ermutigung brauchst, dann deinen Kaffee zu öffnen oder deine Massagepraxis, was weiß ich, dann spreche ich dir Mut zu. Und ich helfe dir. Und ich sehe dich nicht als Konkurrenz, sondern als Miteinander, Sister.
Ich würde gerne mit dir über das Thema als Frau wachsen und führen sprechen. Frauen haben es im Gemeindekontext wie auch im weltlichen Kontext nicht immer leicht gehabt zu führen, zu leiten, haben es schwer gehabt. Ich habe vor einigen Monaten mit Martin Böhmann gesprochen, der so gesagt hat, vor 10 Jahren haben wir immer darüber gesprochen, wir müssen Frauen Raum machen. Raum schaffen, wo sie aktiv sein können. Und heute ist einfach an der Zeit, sie machen zu lassen. Ich weiß, Kim, dir ist persönliches Wachstum und Führung von Frauen total wichtig. Trotzdem kann eben, wenn Frauen führen, das Ganze anders aussehen, als wenn Männer führen. Und das wird von Männern misstrauisch und ungläubig beobachtet. Wie sieht jesusmäßige Führung von Frauen für dich aus, ohne dass die Frauen sich dabei verbiegen müssen?
Uiuiui, das ist eine sehr tiefgreifende Frage. Das ist ja wirklich sehr, sehr weit. Also ich würde sagen, Führung von Frauen ist erstmal Selbstführung. Ne? Also ich glaube, ich muss erstmal mich selber führen. Und das heißt für mich, ich muss selber wachsen. Ich muss wachsen. Mein Charakter muss sich sortieren. Mein Charakter muss gehobelt und beschnitten werden und sich entwickeln. Und ich selber, glaube ich, als Leiterin muss selber versuchen oder mit Jesus unterwegs zu sein, immer wieder mich in ihn verändern zu lassen. Also, dass ich eben die Leiterin sein kann, die er so sieht. Und ich glaube, dann kann ich ohne Verbiegen führen, weil es dann auch natürlich kommt sozusagen. Ich finde oft, wenn Frauen versuchen, wie Männer zu führen, wird es manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich glaube, dass weibliche Führung eigentlich anders läuft. Also ich glaube, Frauen würden, glaube ich, mehr auf Augenhöhe, auf Miteinander führen sozusagen, viel mehr verhandeln. Also ich glaube, so ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber mein Gefühl ist, dass Frauen mehr wie so eine wollen, dass es der Herr da gut geht oder der Familie oder wem auch immer und im Grunde viel verhandeln würden, bis ein Gefühl von Konsens entstehen würde. Und ich glaube, Männer sind es einfach über die Jahrtausende gewohnt. Sie machen eine klare Ansage und dann läuft das so. Und dann höre ich auch immer mal von Männern, die auch total wohlmeinend sind, sagen, ja, dann musst du mal jetzt auch loslegen. Hier muss man voll eine Ansage machen, wo ich denke, sie würde, eine Frau würde keine Ansage machen. Sicherlich auch, es gibt Frauen mit Ansagen, ist ja klar, aber ja. Also ich glaube, dieses Standing, das Männer seit Jahrtausenden haben, das ist schon ein Selbstgänger sozusagen. Also wie soll ich sagen, eine Frau muss viel mehr Kraft aufwenden, um gehört zu werden in diesem patriarchalen System, in dem wir immer noch leben. Und ich finde es super toll, da hat sich ganz, ganz viel getan in Gemeinde. Also ich muss dazu sagen, ich habe das eigentlich persönlich nie so erlebt, aber ich habe auch in meinem Leben selber nie erlebt, dass, also ich habe im Grunde nie so ein persönliches Patriarchat erlebt, was vielleicht auch an meinem Aufwachsen liegt. Aber ich erinnere mich so auch an diese Zeiten, ja, wir müssen Frauen Raum geben und dann müssen die auch mal was sagen dürfen und müssen auch mal mit abstimmen dürfen und so weiter. Und ich glaube, es geht halt um was anderes, es geht darum, gemeinsam am Tisch zu sitzen. Und gemeinsam zu hören und eben keine Quotenfrau im Team zu haben, sondern zu sagen, wir wollen in unserem Leitungsteam beispielsweise ein Abbild haben von der Welt, von der, wie die, ne, die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich irgendwie oder weiblich gelesen oder wie auch immer, aber das heißt, logischerweise müssen wir die in unseren Teams haben, logischerweise müssen wir die Meinung hören und ernst nehmen und müssen logischerweise gemeinsam etwas bauen. Und ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein paar Augen. Wenn du ein Auge zuhältst, dann hast du halt eine Perspektive. Wenn du beide Augen aufmachst, hast du eine runde Perspektive. Dann kannst du alles sehen. Und ich glaube, die weibliche Perspektive und die männliche ergänzen sich total gut. Und ich glaube, dieses Verständnis muss erstmal ankommen. Also in Vinja, finde ich, ist es sowieso relativ entspannt. Aber ich habe jetzt in anderen Gemeinden eben viel mitbekommen, dass Frauen, die ich kenne, die sehr starke Leiterinnen sind, sehr starke Sprecherinnen sind, im Grunde gegen diese Glass Ceiling gestoßen sind. Diese unsichtbare Decke sozusagen, die sagt, ja, also wir haben auch eine Frau im Leitungsteam und ja, sie darf auch das Abendmahl austeilen oder ja, sie darf auch was sagen. Das ist halt ein anderes Verständnis als hin zu einer Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit würde sagen, natürlich sind wir zusammen unterwegs. Das ist schwer, das auszudrücken, aber ich finde, es ist wirklich wie so ein Orchester, wenn irgendwie die Gemeinde so ein Orchester ist oder auch die Welt, man kann das ja auf die Politik und sonst was beziehen. Und ich habe einfach nur wenige Instrumente drin, wenn ich sozusagen wenig Frauen habe. Aber ich brauche alle Instrumente, um die Klangfarbe des Musikstücks zu hören, die Gänze des Ganzen, um es zu hören und zu genießen. So.
Okay, wenn wir also jetzt sagen, es ist eigentlich an der Zeit, die Frauen machen zu lassen, wirklich führen zu lassen, dann müssten wir aber auch sie führen lassen, wie sie es machen und nicht von ihnen erwarten, dass sie jetzt männlich führen. Mhm. Wo erlebst du denn in Gemeinde, dass da Frauen eigentlich eher ausgebremst werden, auch wenn es gut gemeint ist, den Raum, den man ihnen gibt?
Naja, so ein typischer Fall wäre wahrscheinlich sowas wie, jetzt darf sie doch irgendwie den Predigtdienst koordinieren und kann die Termine vergeben hin zu, während ja eigentlich der Wunsch wäre, hin zur Autorität. Also, dass sie sagt, ich mache den Predigtbereich komplett und dann werde ich ihn vielleicht anders machen. Und das auszuhalten, weil ich glaube, das Aushalten schafft halt Wachstum. Also die Reibung, dass Frauen Dinge anders tun, weil sie anders sind, schafft, glaube ich, am Ende des Tages für beide Wachstum miteinander.
Also wenn männerdominierte Leitung in Gemeinde Frauen wirklich auf Augenhöhe ernst nehmen will, müsste sich der männliche Leitungsstil bereit sein zu verändern.
Ja, da wären wir natürlich dann gleich bei einem ganz tiefgreifenden Thema, weil das ist ja total systemisch. Das ist ja, also ich kenne so viele Männer, die so gerne Frauen mehr Autorität geben wollen und Platz schaffen wollen, die wirklich Feministen sind. Und es ist einfach total schwer, aus diesen Gewohnheiten und aus diesem Systemischen rauszukommen. Aber ich glaube, letztlich muss es halt an einem Tisch sitzen heißen, bei Entscheidungen. Mhm. Also schon beim Weg zu Entscheidungen, nicht nur bei irgendwelchen Abstimmungen. Bist du dafür oder bist du dagegen? Kann man irgendwas abstimmen. Aber um zu hören, was ist denn eigentlich die Perspektive der Hälfte der Weltbevölkerung? Mhm. Wie denkt die denn? Ne? Und ich glaube, da kann man voneinander wahnsinnig viel lernen, weil ich glaube sozusagen eben, weibliche Leitung wäre mehr, im Grunde mehr Team, ohne dass eine dringend die Spitze sein muss. Wäre wirklich mehr ein Miteinander, Dinge aushalten und aushandeln. Das wäre sicherlich anders. Aber es wäre eine schöne Abwechslung.
Was müsste in dem Denken von Gemeinden sich konkret verändern, damit Frauen wirklich auf Augenhöhe wahrgenommen werden, ob sie nun führen oder ob sie einfach nur Teil der Gemeinde sind?
Ich glaube, es wäre eine ganz spannende Frage, sich zu stellen, was ist Augenhöhe? Wie versteht man Augenhöe in einer Gemeinde? Wenn man schon sagen will, man will gemeinsam und will auf Augenhöhe, dass man sagt, heißt Augenhöhe, na gut, das ist erlaubt oder ist es normal? Und ich glaube, erst wenn es normal ist, sind wir raus aus diesem patriarchalen System. Und wir sind noch nicht bei normal. Also ganz viele Gemeinden sind ganz vorne, aber bei vielen ist es immer noch, ist es erlaubt. Und ich erlebe auch bei vielen Frauen immer noch die Frage, darf ich? Und das finde ich, das berührt mich und erschüttert mich. Dass ich denke, ach okay, wir sind so weit vorne, entwicklungsmäßig und auch in der Welt ja in vielen Dingen weit vorne. Und dennoch steht die Frage oft im Raum, ja, darf ich das? Und muss ich irgendwie fragen, sozusagen, wenn ich irgendwie aufstehen will und was tun will? Und ich glaube, das Normal müsste wirklich klar sein. Also bei so Leitungsteam-Zusammensetzungen finde ich halt auch spannend die Frage so, wenn man sich vorstellt, das Team sitzt an einem Tisch, wer fehlt denn an einem Tisch? Wessen Stimme fehlt denn? Und dann zu merken, ah, okay, schaue ich jetzt in meine Theologie, die sehr, sehr alt ist, oder sage ich, Moment, hier fehlt eine Stimme. Hier fehlen Stimmen von Menschen, für die wir ja hier was bauen wollen.
Ich muss mich noch an einen Freund von uns erinnern, der Team führt und versucht hat, immer dieses internationale Team mit Frauen zu erweitern. Und Frauen dann irgendwie immer ausgestiegen sind aus diesem Team. Und er dann auch zu dir irgendwann gesagt hat, Kim, warum steigen die Frauen aus? So hilft mir das zu verstehen. Und du dann letztlich gesagt hast, ja, hier herrscht zu viel männliche Energie in diesem Leitungsteam. Eine Frau fühlt sich hier unwohl und wird sich zurückziehen. Und wenn du Frauen in diesem Team halten willst, dann muss die Energie in diesem Team sich einfach ändern.
Ja, also das würde halt für mich heißen, dass eben viel auf der Beziehungsebene passieren muss. Das würde die Stimmung schon ändern. Also ich glaube, wenn du in so einem Team landest, das, sage ich mal, sehr so auf Abliefern, Abliefern, Abliefern ist und Erfolg, Erfolg und nach vorne preschen und so weiter, aber beziehungsmäßig da nichts passiert, dann sinkt das Interesse, glaube ich, bei einer Frau, weil sie denkt, ich brauche das nicht so super dringend, jetzt hier die Nummer eins zu sein oder mir hier so einen Stierkampf zu liefern. Das brauche ich nicht. Kann ich mir vorstellen, war in dem Fall, glaube ich, so. Und ich dachte, im Grunde ist halt die Einladung jetzt bei ihm ja so gewesen, der Zug fährt schnell, du kannst mit einsteigen, wenn du mithalten kannst. Ja, und total wohlmeinend. Aber dann, ich glaube, die Frauen, die ausgestiegen sind, dachten, ich muss jetzt nicht dringend in diesem Zug sein. So, ich habe auch andere Dinge im Leben.
Wie würde sich eine Gemeinde konkret verändern, wenn Frauen nicht nur beteiligt werden, sondern ihnen ohne Einschränkung Leitung zugetraut wird?
Man würde mehr Menschen mitnehmen. Man würde einfach mehr Menschen erreichen. Auf die eine oder andere Art und dann vielleicht nicht so zentral, sondern dezentral. Man würde mehr Perspektive haben. Man würde, glaube ich, auch mehr verstehen, wie Gott eigentlich drauf ist. Man würde einfach den Horizont erweitern. Ich glaube, das würde eine Gemeinde ganz weit machen, ganz offen machen, interessant machen, super interessant machen. Ich glaube, man würde erleben, dass Sachen nicht einfach entschieden werden, sondern dass Sachen miteinander besprochen werden, dass Sachen ausgehandelt werden, dass vielleicht auch gar nicht das Hauptziel ist, immer Dinge so klar zu entscheiden, zack und bumm, sondern dass man halt auf dem Weg gemeinsam ist und auch Dinge guckt, ob die Dinge sich flexibel verändern. Das wäre, glaube ich, die Stärke von sowas, von so einem Miteinander.
Wir lesen am Anfang der Bibel, dass Gott sich offenbart, indem er den Menschen schafft. Er schafft den Menschen in seinem Abbild und er muss Mann und Frau schaffen, um sich zu offenbaren. Also wenn wir Gott kennenlernen wollen, müssen wir im Grunde männliche und weibliche Perspektive zusammennehmen.
Ja, genau. Und dann frage ich mich, wie konnte das so viele tausend Jahre so anders laufen? Wie konnte es dazu kommen? Also es ist doch offensichtlich, dass Gott alles vereint, Männlichkeit und Weiblichkeit, dass er Vater und Mutter ist, dass er Freundin und Freund ist. Das ist doch, finde ich, sonnenklar. Ich verstehe das gar nicht, dass die Menschheit das nicht vorher schon verstanden hat. Und das, aber das ist eben, glaube ich, das System. Und das ist ja schon vor Jesus patriarchal gewesen. Das ist einfach uralt. Es ist ganz schwer, rauszukommen. Ich glaube, da ist ganz viel Enttäuschung. Da verlieren wir starke Leiterinnen unterwegs. Und das ist wirklich tragisch. Starke, kantige Leiterinnen, die auch mal unbequeme Sachen sagen und die super mutig sind. Und das ist eine Tragödie. Weil ich will die hören. Das andere kenne ich schon.
Ja, das ist eben interessant. Und dafür ist die Blumenwiese auch da, um Frauen Gehör zu verschaffen, damit Frauen sich ausdrücken können, damit Frauen das einbringen können, was Gott in ihnen angelegt hat. Und wie du schon richtig sagst, wir müssen die Perspektive dieser Frauen, aller Frauen, hören, um wirklich zu verstehen, wie Gott drauf ist.
Ja.
Wenn wir über die Blumenwiese sprechen, muss ich so an eine leise Revolution denken. Die Blumenwiese ist eben kein Format, was jetzt lautstark zu einer Veränderung aufruft. Sie macht eben keine großen Versprechungen und bietet keine Polemik. Und trotzdem berührt sie Frauen ganz tief. Woran liegt das?
Ich glaube, weil sie keine hierarchische Agenda hat. Es gibt irgendwie keinen Superspezialisten, der superstarmäßig uns jetzt erzählt, wie man lebt. Sondern es ist wirklich ein Miteinander. Es ist wirklich ein Leben teilen. Es bietet die Möglichkeit, dass Frauen oft denken, also das habe ich als Feedback auch viel bekommen, dass, von Frauen, die da waren, die gesagt haben, ach so, dann könnte ich ja auch mal einen Workshop geben. Ach so, das ist gar nicht so schwierig mitzumachen. Und es würde die Hoffnung, also ich glaube, das bietet die Hoffnung für Frauen einfach mitzumachen und nicht zu denken, ja, das muss ich erstmal richtig klarkommen im Leben und muss richtig sonst wie drauf sein, um auch mal was machen zu können. Und die sind alle so toll, die immer solche Veranstaltungen machen und so. Nein, das sind halt ganz normale Menschen. Und mir fällt es viel leichter, von ganz normalen Menschen zu lernen, die nicht so aalglatt sind. Ich meine, zumal wir ja sehen, die Aalglatten, ja, werfen auch viele Fragen auf, wenn wir in andere Teile der Welt gucken. Aalglatt bringt gar nichts. Wir brauchen Echtheit, brauchen Authentizität. Also nicht Frauen, sondern Menschen, die sagen, hier stehe ich im Leben, damit struggle ich, das ist meine Hoffnung, da will ich hingehen, können wir zusammengehen. Solche Leute brauchen wir, finde ich. Solchen Leuten höre ich zu, die mir auch erzählen, was nicht gut klappt und was klappt.
Wenn wir mal nach vorne schauen mit der Blumenwiese. Ich erinnere mich, dass wir so vor 12 Monaten ein Gespräch hatten, wo wir uns gefragt haben, hat sich dieses Format jetzt eigentlich erledigt? Also hat sich die Ziele der Blumenwiese, sind die passiert oder braucht es die Blumenwiese in Zukunft noch? Warum braucht es die Blumenwiese noch in Zukunft?
Ich glaube, es braucht die Blumenwiese noch, weil ich glaube, dass Jesus mit seiner Idee noch nicht fertig ist und er wirklich noch viel für uns hat. Also wir wurden eigentlich immer sehr beschenkt von Jesus mit seiner Gegenwart und seinen Worten und seinem uns zusammenbringen. Und ich glaube, da ist noch eine Menge drin. Und ganz abgesehen davon, glaube ich, in der Welt, wie wir alle sehen, läuft die Sache mit der Gleichstellung ja immer noch nicht besonders gut. Ja, also ich glaube, da ist immer noch ein riesen Thema, was man vielleicht in der Welt, in der man unterwegs ist, so, wir sind hier in einem sehr linken Viertel, wir merken das vielleicht gar nicht so, aber bei der letzten Blumenwiese wurde mir immer noch erzählt, dass Frauen nicht wussten, ob sie zur Blumenwiese kommen dürfen. Und ich glaube, solange gefragt wird, darf ich, ist das auf jeden Fall noch Thema.
Ja. Jesus hat sich immer zu den Marginalisierten gestellt, zu den Unterdrückten, zu denen, die Befreiung gebraucht haben. Und vielleicht kann man sagen, ja, Frauen brauchen diese Förderung immer noch, diese Freisetzung immer noch. Jesus ist noch nicht fertig. Und das, wofür er die Blumenwiese entstehen hat lassen, dieser Traum hat sich noch nicht erfüllt.
Ja, ich würde übrigens auch ganz abgesehen davon immer sagen, Frauen, schließt euch zusammen, in jeder Form. Es muss keine Blumenwiese sein, es können deine Girlfriends sein, also einfach dieses einander stärken in einer Welt, die immer noch nicht komplett Frauen so sein lässt, wie sie sind. Zusammenstehen, miteinander, nicht alleine durchs Leben gehen.
Okay, Kim, wir landen unsere Session heute. Ganz wichtig natürlich noch, die nächste Blumenwiese steht an, und zwar in Köln.
In Köln am 10. bis 12. April. 2026, kommt bitte alle, ich freue mich total. Das Motto ist einfach durchstarten und es wird super cool, weil wir werden einfach durchstarten.
Die Blumenwiese 2026 in der Vineyard Köln, bitte kommt unbedingt vorbei. Kim, als Abschluss, was wünschst du dir für Frauen in Vineyard Dach in den nächsten Jahren?
Oh, eine ganze Menge. Ich wünsche mir Frauen, die sich selber ernst nehmen. Und ich wünsche mir Frauen, die auf Augenhöhe gemeinsam unterwegs sind, sich in ihrer Unterschiedlichkeit stärken und wertschätzen. Und ich wünsche mir wirklich, mehr Frauen auf Bühnen zu sehen.
Ja. Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg, war heute im Stream mit Kimberly Reschke, meiner Frau. Ja, ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen eine wunderschöne Blumenwiese, wenn ihr die besucht. Und ansonsten bleibt im Jesus-Flow, bis wir uns wiederhören. Bye, bye.